Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Liebe Gemeinde, kennen Sie den Ausdruck, noch ist nicht Matthäi am Letzten? Der stammt aus einer Zeit, in der die Bibel noch im Alltag häufiger vorkam und die Luther-Übersetzung bekannt war. Denn das Matthäus-Evangelium schließt mit dem Wort Ende, bis an der Welt Ende. Und wenn man sagt, noch ist nicht Matthäi am Letzten, will man damit ausdrücken, noch ist nicht Ende, noch ist nicht vorbei. Die Geschichte endet auch nicht mit dem Ende des Matthäus-Evangeliums, aber davon später mehr. Letzten Sonntag haben wir gehört, wie Jesus den Petrus berufen hat, wie er alles verlassen hat und hinter sich gelassen hat, um Jesus nachzufolgen. Der Bibeltext heute steht am Ende des Matthäus-Evangeliums und ist auch nicht das Ende der Geschichte des Petrus. Was wir lesen, ist eigentlich so der Start, ja, für, soll ich sagen, Fortsetzung, trifft es nicht so ganz. Eigentlich ist es der Start von etwas Neuem, bei so eine neue Ebene, bei einem Computerspiel würde man vielleicht sagen, the next level. Ich predige heute über Matthäus 28, Vers 16 bis 20. Jetzt versuche ich das hier noch mit der Technik hinzukriegen. Und noch eins weiter. Also, ja, da ist man nun Techniker und hat mit sowas Schwierigkeiten. Das ist doch schlimm. Es hat mir dann jetzt auch noch die Zeit genommen, um das aufzuschlagen, aber das macht nichts. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Ich glaube, viele von Ihnen kennen den Text und es ist gar nicht so einfach, über einen Text zu predigen, der den Zuhörern so gut bekannt ist, dass der eine oder andere vielleicht dazu mehr sagen könnte, als der, der hier steht und predigen darf. Trotzdem, genug der Vorrede, schauen wir einfach mal, was uns dieser Text zu sagen hat. In Vers 16 hören wir, dass 11 Jünger sich auf den Weg machen, um Jesus in Galiläa zu treffen, wie er gesagt hatte. In Matthäus steht das unmittelbar nach den Geschehnissen am Ostermorgen und man hat so den Eindruck, das war direkt danach. Aber aus Apostelgeschichte 1, Vers 3 wissen wir, dass eine Zeit von 40 Tagen dazwischen war und die Jesus nach seiner Auferstehung mit den Jüngern zugebracht hatte. Da steht, dass er ihnen erschien und mit ihnen über das Reich Gottes redete. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Zeitpunkt ist. Deshalb feiern wir Himmelfahrt 40 Tage nach Ostern und 40 Tage ist eigentlich keine sehr lange Zeit, knapp anderthalb Monate. 40 Tage sind uns auch begegnet am Anfang von Jesu Dienst. Er war 40 Tage in der Wüste gewesen und fastete und jetzt am Ende seines Dienstes sind erneut 40 Tage, die Jesus mit den Jüngern zubringt. Ich glaube, dass diese 40 Tage eine ganz entscheidende Zeit waren, ganz prägend für die Jünger, auch wenn das nur in einem kurzen Satz steht. Es steht nichts darüber in der Bibel, was Jesus mit ihnen besprach, außer über das Reich Gottes. Ich kann mir denken, dass sie sich an vieles, was sie in den vergangenen 3 Jahren mit ihm erlebt haben, erinnert haben, dass sie es eventuell jetzt vom Rückblick über die Auferstehung in einem ganz neuen Licht gesehen haben und wie gut, dass sie ihn jetzt dazu nochmal fragen konnten. Wir lesen in der Bibel häufig, dass so die Schreiber der Evangelien sagen, sie haben es noch nicht verstanden, später, als Jesus auferstanden war, erinnerten sie sich daran. Ich denke, dass das auch in diesen 40 Tagen geschah. Und wenn er den beiden Emmaus-Jüngern während eines Bibelgesprächs auf dem Weg nach Emmaus in einem kurzen Abriss aus dem ganzen Alten Testament erklären konnte, was ihn betraf, denke ich, dann kann er das in den 40 Tagen auch durchaus etwas weiter ausgebreitet haben und seinen Jüngern beigebracht haben. Ich denke, auch wenn das im Text nicht drin steht, dass Jesus hier in ganz besonderer Weise die Grundlage gelegt hat für das, was sie an und nach Pfingsten, nochmal 10 Tage später, überall verkündigt und gepredigt haben. Ich würde eigentlich mal gerne wissen, was und wie er die gelehrt hat. Das könnte die Grundlage sein für eine Fortsetzung von Tor zur Bibel, vielleicht unter dem Titel Auf dem Weg mit der Bibel oder auf Englisch Highway to Tell. Ich denke, ich würde das wirklich gerne wissen. Das hat die Jünger so geprägt und gefestigt, dass von ihnen kein einziger später aufgegeben, widerrufen oder gezweifelt hat. Zugegeben, einige sind nicht sonderlich alt geworden, aber sogar angesichts des Todes und bedroht von Menschen haben sie nicht abgelassen von der Gewissheit des Evangeliums, vom Reich Gottes, vom Kommen Jesu in diese Welt, vom Opfer seines Lebens zur Erlösung und von seiner Auferstehung zu predigen und dafür einzustehen. Stellt euch vor, die Jünger, die sich nach der Kreuzigung in den hintersten Winkeln hinter verschlossenen Türen versteckt haben, sind 50 Tage später nicht zu stoppen, in der Kraft des Heiligen Geistes öffentlich zu predigen, nennen sich stolz seine Zeugen und lassen sich wirklich von nichts und niemandem davon abbringen. Nun sind sie auf dem Weg nach Galiläa, wie er ihnen nach der Auferstehung schon gesagt hatte. Und sie begegnen Jesus und werfen sich anbetend vor ihm nieder. Wenn ich das richtig nachgesehen habe, haben sie das vor der Auferstehung noch nie getan. Etwas ist in ihnen verändert. Durch das Ereignis der Auferstehung, durch die Begegnung mit Jesus. Und wir sehen irgendwie daran, dass ein Jünger, ein Nachfolger bereit ist zur Anbetung. Und es lohnt sich, darüber mal innezuhalten und nachzudenken. Anbetung. Nee, das war nicht so ganz das. Schaltest du oder nicht? Dann gebe ich dir ein Zeichen und ja, die Tücke moderner Technik. Man kann vielleicht einfach nur auf die Pfeiltaste drücken oder so. Na gut. Noch eine weiter. Aber gut. Anbetung ist eine wichtige Sache. Am Anfang seines Wirkens, nach diesen 40 Tagen, die ich schon erwähnt hatte, von dem Fasten in der Wüste, begegnet der Teufel Jesus und bietet ihm einen Deal an. Befriedigung der Bedürfnisse nach Nahrung, Anerkennung und Macht, wenn Jesus ihn anbetet. Und Jesus weist ihn mit dem Wort Gottes in die Schranken und wehrt ihn ab. Hier lesen wir davon, dass die Jünger anbetend vor ihm niederfallen. Ich finde es interessant formuliert, zumindest in dieser Übersetzung. Es bleibt offen, oder vielleicht ist es in diesem Fall auch gleich, ob sie ihn anbeten oder in seiner Gegenwart Gott. Wir hatten eben im Gottesdienst einen Anbetungsteil, eigentlich ein Unding. Kann man Anbetung teilen? Kann sie an- und ausgeschaltet werden, dass man sagen kann, jetzt haben wir einen Teil, da wird angebetet und dann machen wir was anderes? In den letzten Jahren hat das Wort Anbetung oder das Thema eine stärkere Betonung erfahren. Vielleicht deswegen, weil es in unseren Traditionen etwas hinten runtergefallen ist, kaum beachtet geworden ist. Das gehörte irgendwie so dazu. Und es kam aus einigen Kreisen, auch charismatischen Kreisen, mehr in den Blick, Gott anzubeten. Dass die Gesänge und die Lieder im Gottesdienst und die Gebete Anbetung sein sollen, sein können. Ich muss zugeben, dass dieses Thema und die Art seiner Betonung mir auch an manchen Punkten anfangs fremd war. Manches habe ich inzwischen gelernt und anderes habe ich noch weiter zu lernen und auch zu prüfen, was richtig ist. Ich habe gelernt, dass Anbetung keine Frage des Liedgutes ist oder der Instrumente. In diesem Text lesen wir auch nichts von gesungener Anbetung. Weder die Orgel noch eine Band, tut mir leid, Jungs, noch die Menge der himmlischen Heerscharen, auch die Posaunen, kommen nicht vor. Aber die Jünger bekamen ein Gefühl, eine Erfahrung seiner Göttlichkeit und Herrlichkeit und sie wollten ihn ehren und sich unter ihn stellen. Und deswegen beten sie an. Wir wollen in unseren Gottesdiensten und in unseren Treffen einander Jesus in seiner Anbetungswürdigkeit vor Augen malen. Und das ist der Dienst, den so ein Lobpreisteam hier im Gottesdienst tun möchte. Ist das gefühlsduselig? Ja und nein. Nein, da wir das ganz bewusst tun können und sollen. Wir lesen in Johannes 4, Vers 23 bis 24, Gott sucht Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Gott sucht danach. Und wir wollen doch gerne von ihm als solche gefunden werden. Deshalb wollen wir das tun, deshalb beten wir an. Und ja, mit Gefühl hat das zu tun. Manchmal überwältigt uns auch ein Gefühl der Nähe zu Gott, dass wir Gott ganz nah erleben und spüren. Verliebten Menschen geht das ja auch so. Und dann hängt der Himmel voller Geigen und schon sind wir beim Thema Musik. Also Anbetung und Lob funktioniert mit Musik irgendwie besonders gut. Und deshalb haben wir Lieder im Lobpreis und Schriftworte und Vorbeten und gemeinsame Gebete. Mit dem Ziel, uns im Lobpreis auf ihn auszurichten. Lobpreis ist ein Angebot an alle, nicht nur an die, die das eben brauchen. Und Anbetung ist von Gott gewollt. Über Art und Weise und Formen kann man streiten, sollte man aber nicht. Man kann unterschiedlicher Meinung sein in Bezug auf Stil und Äußerlichkeiten. Aber wenn wir uns einig sind, dass wir miteinander Gott anbeten wollen, dann sollten die Formen uns nicht trennen. Wenn, wie ein anderer Gott anbetet, mir nicht gefällt oder nicht liegt, ist das nicht entscheidend. Wenn es Gott nicht gefällt, wird er die Möglichkeit haben, es dem anderen deutlich zu machen. Und wenn es ihm gefällt, warum sollte ich mich daran stören? Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Und wenn ich andererseits inne werde, dass ein anderer durch meine Art der Anbetung eben nicht näher zu Gott kommt, dann kann ich auch zur Seite treten und ihm den Blick auf Jesus freigeben. Das kommt in diesem Fall auch durch die äußere Haltung zum Ausdruck. Während an manchen Stellen in der Bibel von erhobenen Händen die Rede ist beim Gebet, werfen sie sich hier zu Boden. Wer sich vor Gott niederbeugt, kann nicht um sich herum über andere sehen und sich an ihnen stören. Jeder liegt für sich vor dem Herrn, und doch alle miteinander. Und es wäre schön, wenn wir unsere Lobpreis- und Anbetungszeiten in diesem Sinne neu für Gott schätzen lernen. Wir brauchen und können auch nicht übersehen, dass die Jünger sich auch nicht so ganz einig sind in der Anbetung. Ich finde das erfrischend, dass die Bibel so ehrlich über Gottes Leute redet. In Vers 17 lesen wir, etliche aber zweifelten. Aus der Fußnote entnehme ich, dass man das auch verstehen und übersetzen kann als etliche waren sich unsicher über den weiteren Weg. Das wird verständlicher. Ich finde das sehr schön, dass das so berichtet wird. Hier waren sich die Jünger, die später dann auch in der Kraft des Geistes hinausgehen werden, noch unsicher. Die Jünger waren keine Supermänner oder geistlichen Überflieger. Da war noch Unsicherheit und die Bibel verschweigt uns das nicht. Aber das Schöne ist, das hat keinen Einfluss auf das weitere Vorgehen, auf das, was weiter gesagt wird. Jesus weist keinen zurecht oder stellt einen heraus. Er wägt nicht die Anbeter gegen die Zweifler ab. Er wehrt weder dem einen noch dem anderen. Er bestätigt die Rechtmäßigkeit ihrer Anbetung. Ich finde auch interessant, während vorher ganz häufig vorkommt, fürchtet euch nicht, so nach der Auferstehung ganz oft, fürchtet euch nicht, kommt das hier gar nicht vor. Anbetung ist ein Zeichen der Liebe zu Gott. Und in 1. Johannes 4, Vers 18 lesen wir, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wer anbetet, drückt seine Ehrfurcht vor Gott aus, da ist kein Platz und keine Notwendigkeit für ängstliche Furcht. Die Jünger fürchteten sich an Ostern, weil sie ihn nicht kannten oder ihn nicht erkannten. Aber nun, 40 Tage später, kennen sie ihn. Deshalb beten sie an. Jesus bestätigt den Jüngern, mir ist gegeben alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Die Anbetung ist berechtigt. Jesus hat alle Autorität von Gott, auf Erden wie im Himmel, in der sichtbaren wie in der unsichtbaren Welt. Auch wenn sie noch unsicher sind und Zweifel haben, macht das überhaupt nichts. Es ist nicht von der Stärke und Intensität eures Glaubens abhängig, ob ich die Macht habe oder nicht. Das gilt für euch, für alle. Ihm ist die Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Das hatten wir doch schon einmal. Bei der Geburt Jesu sang ein Engelschor, Ehre sei Gott in der Höhe, also im Himmel, und Friede auf Erden. Und jetzt, in dem mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, sehe ich auch eine Erfüllung dieser Botschaft der Engel. Und dieses mir ist gegeben alle Gewalt, alle Macht im Himmel und auf Erden, das hört sich mir wirklich mächtiger an als der Gruß der Jedi aus Star Wars, möge die Macht mit dir sein. Da ist es ein Wunsch, hier ist es eine Proklamation, mir ist gegeben. Er sagt, mir ist gegeben. Er steht immer noch unter dem Vater, der ihm gibt. Er hat nicht genommen, nicht errungen, nicht verdient oder irgendwie anderweitig an sich gebracht. Es ist ihm gegeben, anvertraut von höchster Stelle. Und es ist auch niemandem sonst gegeben. Niemand sonst hat Anspruch darauf. Ihm ist es anvertraut. Ihm ist gegeben. Er ist der Richtige dafür und er wird recht damit umgehen. Und deswegen braucht er jetzt auch keine Machtdemonstration und jetzt noch eine Proklamation dessen, was er in dieser Macht tut. Nun sind die Jünger dran. Er sagt ihnen, so geht nun hin. Oder bei Luther, darum geht hin. Das ist die Grundlage. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. Jesus hat die Macht, deshalb könnt ihr nun hingehen. Niemand kann euch hindern. Weil ich, Jesus, alle Macht habe, sollt ihr tun, was ich euch sage. Da brauchen die Jünger sich nicht einander ansehen und nochmal nachfragen und schauen, ob sie noch eine Genehmigung bekommen. Geht hin. Für nicht gehen gibt es keine Ausrede und keine Entschuldigung. Was sollen sie tun? Wozu sollen sie hingehen? Der Auftrag ist, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten, was ich euch geboten habe. Der griechische Text erlaubt die Übersetzung, indem ihr hingeht, macht zu Jüngern. Also, wo ihr euch auch bewegt, macht zu Jüngern. Wenn ihr in die Schule geht, macht zu Jüngern. Wenn ihr einkaufen geht, macht zu Jüngern. Wenn ihr in Urlaub geht, macht zu Jüngern. Wohin ihr auch geht, macht zu Jüngern. Und ich denke, wir dürfen auch fliegen oder fahren, aber macht zu Jüngern. Rechnet damit, dass das geschieht. Seid bereit dazu. Er sagt, macht zu Jüngern. Erstaunlicherweise steht hier nicht Macht zu Christen. Ich habe nachgeguckt und war etwas überrascht. Die Jünger haben sich selbst nie als Christen bezeichnet. Es war eine Bezeichnung, die andere für sie gebraucht haben und in der ganzen Bibel kommt Christen nur an einer einzigen Stelle vor, nämlich in der Apostelgeschichte 11, Vers 26. Die Apostel gebrauchen vielmehr den Begriff Jünger, Berufene, Geliebte Gottes, in bestimmten Zusammenhängen Brüder, Geschwister. Sie reden von Versammlung und Gemeinde. Das Wort Heilige wird viel häufiger gebraucht. Andererseits heute, obwohl der Begriff mit viel Negativem aus der Geschichte belastet ist, geht uns der Begriff Christen selbstverständlicher über die Lippen als Heilige. Während im Neuen Testament Heilige die am häufigsten gebrauchte Bezeichnung für Nachfolger Jesu ist. Ich habe das Thema jetzt nur angekratzt, aber das lohnt sich, darüber mal nachzudenken, was das bedeutet und warum das vielleicht so ist. Macht zu Jüngern alle Völker. Damit macht Jesus ganz klar, es geht um alle Völker. Das war den aus den Juden stammenden Jüngern erst nicht so klar. Die haben bis Apostelgeschichte 10 gebraucht, bis die anfingen, das zu verstehen und umzusetzen. Dass wirklich die Völker, die vorher ja quasi ausgeschlossen waren oder so nebenbei erwähnt wurden, dass die explizit genannt sind, dass ihnen diese Botschaft gebracht wird. Auch nachher gab es immer wieder Auseinandersetzungen mit Juden und mit den Jüngern aus allen Völkern. Aber Jesu Aussage ist ganz klar, Jünger aus allen Völkern zu machen. Das ist die Aufgabe seiner Nachfolger, dafür zu sorgen. Er hat sie damals berufen und ich habe keine Stelle gefunden, in der dies aufgehoben worden wäre. Also gilt das auch heute noch für Nachfolger Jesu, zu denen wir uns auch zählen. Angeregt durch meine Kinder im Missionsdienst bin ich ins Nachdenken gekommen, wie viel Einsatz wir oft darauf verwenden, die Menschen in unserer Umgebung doch noch zu Jüngern zu machen, die es schon oft gehört und die sich bislang dagegen gesträubt haben, als zu denen zu gehen, die zu Völkern gehören, die diese Botschaft noch nie gehört haben. Ich denke auch nicht, dass man das eine gegen das andere aufwiegen sollte, aber an den Auftrag sollten wir denken. Wir müssen nicht mal in die Länder dieser fremden Völker gehen. Gott schickt sie in unser Land. Und ich bekenne, dass ich in dieser Beziehung noch lange nicht so weit bin, wie ich sein könnte. Ich beginne mehr in diese Richtung zu denken und frage damit, was mit dem Hingehen zu allen Völkern gemeint ist. Dann heißt es, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Damals war die Taufe ein Untertauchen in einem Gewässer. Becken in dieser Größenordnung gab es in den Versammlungsstätten der Kirchen der Gemeinde eher weniger. Das Untertauchen symbolisiert das Ende des Lebens ohne Beziehung zu Gott, das Auftauchen, das neue Leben. Das war ein öffentliches Bekenntnis. Die Taufe geschah freiwillig auf den eindeutig geäußerten Ruf, Wunsch des Täuflings hin. Wenn ich das richtig verstehe, ist somit also Jünger werden kein unendlicher Prozess, sondern er erfüllt sich mit einer Entscheidung und mit dem Bekenntnis in der Taufe. Taufe geschieht auf den Namen der höchsten Autorität von Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und wie das so zusammen gesagt wurde von Jesus, scheint er der Meinung zu sein, dass das am besten den alleinigen, einzigen Gott beschreibt. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Da müssen wir jetzt nicht noch eine Predigt über Dreieinigkeit halten, das würde den Rahmen dieser Predigt auf jeden Fall sprengen. Jesus fordert seine Jünger auf, lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Lehren ist mehr als Vortragen oder Vorlesen. Ein Lehrer im positiven Sinn sorgt dafür, dass die Schüler verstehen und anwenden. Ein Lehrer muss das auch selbst verstanden haben, was er lehrt. Er muss selber ein Gelehrter sein. Schönes Wortspiel. Er kann es vormachen und erklären. Und er überzeugt sich, dass die Schüler es verstanden haben, lässt sie selbst probieren und zeigt ihnen, wie sie es besser machen können, begleitet sie im Lernen. Ein Lehrer, der das nicht selbst beherrscht, was er lehrt, macht sich lächerlich. Und man merkt das dann, manchmal nimmt ein solcher Lehrer dann Zuflucht zu dogmatischen Aussagen, so ist das eben. Ja. Und ich denke, dass Jesus, indem er sagt, lehrt sie, dass er auch dieses gute Lehrer sein möchte. Ich hoffe, dass wir auch hier gute Lehrer sind füreinander in den Hausbibelkreisen und in den Konfi-Unterrichten und in Backbone. Und dass da Jünger Jesu unterwiesen werden in dem, was Jesus geboten hat. Die Jünger sollen nicht lehren, was sie für richtig und wichtig halten. Sie sollen nicht ihre Meinung lehren, sondern das, was Jesus geboten hat. Ich habe aus dem Grunde dann mal versucht, herauszuarbeiten, was Jesus im Besonderen geboten hat. Ich habe festgestellt, dass ich mich daran fast überhoben hätte, weil das ist gar nicht so leicht, wie es auf den ersten Blick scheint. Jesus hat ja viel gelehrt und geklärt. Er hat in Gleichnissen gesprochen. Er hat sich oft mit den Schriftgelehrten über Gebote gestritten und erklärt, dass er nicht kam, um das Gesetz aufzuheben, sondern zu erfüllen. Zum Beispiel Matthäus 5, Vers 7. Erfüllen ist mehr als nur halten. Erfüllen heißt auch oder hat auch etwas da drin von zum Abschluss bringen. Die Forderung des Gesetzes, Opfer oder Strafe für Sünde, hat Jesus in vollkommener Weise erfüllt. Und deshalb kann er die Jünger von den Forderungen des Gesetzes freistellen. Deshalb mussten die Gläubigen aus den Völkern nicht erst sich allen, und damit auch wir, nicht erst allen Gesetzen und Vorschriften des Alten Testamentes unterwerfen. Von daher neige ich dazu, die Gebote, das, was Jesus geboten hat, nicht per se mit dem Gesetz gleichzusetzen. Jesus hat auch in der Bergpredigt eine Menge erklärt und Aussagen gemacht, was Gott wirklich gemeint hat, oft mit den Worten, ich sage euch oder ihr sollt. Vieles aus der Bergpredigt lässt sich hingegen auch nur aus dem Zusammenhang, dass er hier noch vor seinem Kreuz und Auferstehung zu überwiegend jüdischen Zuhörern redet, verstehen, wo auch viel Gesetzesgehorsam und Vorschriften noch im Vordergrund standen. Ich denke nicht, dass Jesus wollte, dass seine Jünger das den Völkern einfach überstülpen. Ich habe auch dieses Thema nur angerissen und vielleicht ist das ja dann mal eine Einheit für Hauskreise, wo man dem nachgeht und wo man tiefer gräbt. Das wäre Stoff für eine ganze Predigtreihe oder Lehrabende. Fazit ist, ich habe nur ganz selten das Wort Gebot, Gebieten oder Befehl, Befehlen bei Jesus gefunden. Ihr könnt das auch gerne mal anhand einer Konkordanz oder einer Online-Bibel auf bibleserver.com oder so nachschauen und nach diesen Begriffen suchen. Die deutlichste Aussage, was Jesus geboten hat, habe ich gefunden in Johannes 13, 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, dass, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und in Johannes 15, Vers 12, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Im Grunde habe ich in dieser Deutlichkeit nicht mehr gefunden. Ohne Zweifel ist das also etwas, was die Jünger lehren sollen, was Jesus geboten hat, Liebe untereinander. Mit dem Ergebnis, daran wird jeder sehen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Liebe in dieser göttlichen Dimension hat immer das Heil des anderen im Blick. Also die Gebote Jesu sind also keine komplizierten Vorschriften oder Gebote. Und deswegen, denke ich, macht Johannes unter anderem wohl aus diesem Grunde in 1. Johannes 5, Vers 3 die Aussage, seine Gebote sind nicht schwer. Jesus schließt seinen Auftrag mit der am häufigsten zitierten Verheißung aus der Bibel. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Wir nehmen gerne die Verheißung von seiner immerwährenden Gegenwart in Anspruch. Das tröstet uns, das ermutigt uns, das hält uns aufrecht. Wir laufen aber Gefahr, dass wir diesen Zusammenhang, den ich vorher schon ausgebreitet habe, übersehen. Die Verheißung seiner Gegenwart gilt im Besonderen denen, die hingehen und alle Völker zu Jüngern machen. Indem Jesus verheißt, bis ans Ende der Welt, bei seinen Jüngern zu sein, macht er auch deutlich, dass auch sein Befehl, hinzugehen und zu Jüngern zu machen, bis ans Ende der Welt gilt. Genauso lange wie seine Verheißung bis ans Ende der Welt gilt auch sein Auftrag, hinzugehen bis ans Ende der Welt, ob das nun geografisch oder zeitlich verstanden wird. Die Aussagen, mir ist gegeben alle Gewalt, alle Macht im Himmel und auf Erden und ich bin bei euch bis ans Ende der Welt, sind die Klammer, die den Missionsbefehl zusammenhält. Seine Macht und Vollmacht ist die Voraussetzung und seine Gegenwart die tägliche Kraftquelle für das Hingehen und zu Jüngern machen. Die Gemeinde Jesu erfüllt seinen letzten Willen, wenn sie gehend und sendend zu allen Völkern unterwegs ist. Lasst uns das wieder neu, das Ganze hören und uns dadurch ermutigen und stärken lassen, was Jesus seinen Jüngern sagt, auch für die vor uns liegende Woche. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Indem ihr hingeht, macht zu Jüngern alle Völker und siehe, ich bin bei euch bis an das Ende der Welt. Amen. Und der Friede Gottes, der allen Verstand überragt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.